Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute an meiner Seite der gute Thorsten. Hallo Thorsten.
Mal wieder, genau. Hallo Daniel.
Ja, Thorsten, und du warst mal wieder auf Reisen. Dienstlich, denke ich mal. Du kannst ja mal sagen, ich glaube in Köln warst du, in der Domstadt, ne? Erzähl doch mal.
Genau, den Dom habe ich allerdings nicht wirklich gesehen. Ich war auf der anderen Rheinseite, wir sagen auf dem Messegelände. Da war die Angerkomm. Angerkomm sagt den meisten von euch wahrscheinlich nichts, außer ihr seid irgendwie aus der Branche wirklich oder in der Branche wirklich tätig. Anger ist der Verband der Kabelnetzbetreiber in Deutschland, sprich diejenigen, die Vodafone/Kabel Deutschland, Unity Media und Co. unter sich vereinen. Es war allerdings keine reine Kabelmesse und also es ging auf der Messe selber schon sehr viel um Netzwerkausrüstung für die Kabelnetzbetreiber, also sehr, sehr technisch, sehr, sehr tief und auch offen gestanden zu tief für Teltarif. Es waren trotzdem viele interessante Themen dabei. Die Marlene war auch mit in Köln. Wir haben das zusammen, hoffe ich, denke ich, ganz gut, ganz interessant für euch gemacht. Und parallel zu Anger liefen zwei Kongresse. Das eine war das Medienforum NRW, wo es halt sehr viel um Medieninhalte und Zukunft der Medien, Video on Demand und was weiß ich was alles ging. Das habe ich mit zum Teil angehört. Und gleichzeitig halt der Kongress der Anger, wo es eben um Breitbandausbau und wo geht das Ganze hin? DOCSIS 3.1, eins der vielen Themen, wo die Kabelnetze deutlich schneller werden in Zukunft. Es ging um G.Fast und so weiter und ich würde sagen, Feuer frei für deine Fragen.
Okay, vielleicht mal kurz einen Überblick. Also würdest du sagen, dass jetzt sich für die Endverbraucher in den nächsten Monaten da was tut auf dem Markt, beziehungsweise hat dich jetzt sozusagen irgendwie eine Ankündigung auf der Messe überrascht oder war das jetzt eher so ein bisschen verhalten dieses Jahr? Wie würdest du sozusagen die Angerkomm 2016 allgemein bewerten und welchen Ausblick kannst du jetzt denn für die Verbraucher geben?
10.000 Fragen auf einmal. Die Angerkomm, beides. Es hat mich zum einen überrascht, dass eine Ankündigung nicht kam. Da geht es um DOCSIS 3.1, die ich eigentlich erwartet hatte, komme ich gleich zu. Und es hat mich eine Ankündigung überrascht, dass sie kam. Vielleicht erstmal die mir ein bisschen gefehlt hat. Da komme ich zurück auf DOCSIS 3.1, eben die Erweiterung des Kabelnetzes um einen neuen Standard. Wenn du derzeit Internet per Kabel nutzt, nutzt du den Standard DOCSIS 3.0. 3.1 hört sich an wie ein kleiner Schritt, ist aber ein riesengroßer, weil es wird mit DOCSIS 3.1 rein theoretisch unter den alleroptimalsten Bedingungen möglich sein, 10 Gigabit über die Leitung zu schieben. Dann hast du aber kein Fernsehen mehr im Kabel und so weiter. Aber man kann trotzdem davon ausgehen, dass DOCSIS 3.1 in Deutschland relativ zeitnah, wir sagen in den nächsten roundabout 2 Jahren, 1-2 Gigabit für jeden Endkunden nach Hause bringen wird. Da hatte ich offen gestanden damit gerechnet, dass man da mehr zuhört im Sinne von, wir legen Ende des Jahres oder wir legen Anfang 2017 los. Unity Media ist da zwar trotzdem ein bisschen vorgeprescht, wie sie es ja auch bei der Analogabschaltung, TV-Analogabschaltung tun, hat gesagt, wir bauen schon mal unsere Netze um, wir rüsten die Technik jetzt schon entsprechend aus. Sie haben sich aber nicht dazu hinreißen lassen, nicht mal im Vier-Augen-Gespräch irgendeinen Termin wirklich zu nennen. Allgemein hat man halt gesagt, die nächsten 2-3 Jahre. Ich finde es ein bisschen lang dafür, dass, also weithin noch, dafür, dass man eigentlich doch schon relativ weit ist und in Dänemark beispielsweise auch schon ein DOCSIS 3.1 Netz in Betrieb ist. Du möchtest das Mikro haben, aber ich wollte eigentlich noch zu G.Fast was sagen.
Okay, aber kurze Zwischenfrage, was muss denn sozusagen jetzt umgerüstet werden für DOCSIS 3.1? Also ist das ein hoher technischer Aufwand dann für die Betreiber oder ist das nur ein Fingerschnips und es geht schon?
Fingerschnips ist es mit Sicherheit nicht. Da muss schon Technik in den Kabelkopf stellen, in den Fibernodes und so weiter ausgetauscht werden. Was genau, muss ich offen gestehen, stecke ich nicht drin. Es wird jetzt die Technik, also teilweise ist die Technik halt mehrere Jahre alt, wo du nicht einfach einen neuen Standard drauf flashen kannst. Und die Netzbetreiber müssen für die Zukunft gesehen auch sicherstellen, dass die ganzen Netzelemente, die ganzen Weichen, die im Netz sind, die Hausabführungen zu machen und so weiter, die müssen einen neuen Frequenzbereich können, mindestens bis zu 1,2 Gigahertz hoch, eventuell sogar bis zu 1,7 Gigahertz, dann nämlich kriegst du nur diese 10 Gigabit, die ich eben angesprochen habe. Unity Media hat mir schon gesagt, sie wollen erstmal nur auf 862 Megahertz bleiben, also der Frequenzbereich bis 862 Megahertz, das ist das, was heute auch eingesetzt wird. In den Kabelnetzen heißt natürlich eben, dass du nicht gleich diese 10 Gigabit kriegen wirst. Das muss umgerüstet werden. Die Netzelemente sind künftig aber auch abwärtskompatibel. Also es wird so sein, dass die Netzbetreiber DOCSIS 3.0 und DOCSIS 3.1 erstmal parallel auch fahren werden, was gleichzeitig auch wieder mehr, weniger Kapazität für den 3.1 Standard bedeutet. Also auf der Anga wurde von Unity Media ein Showcase gezeigt, wo sie mit einer CMTS, also einer Kabelkopfstelle, die auf dem Stand sich befunden hat, haben sie eine Datenrate von 2 Gigabit uns zeigen können. Jetzt sagt man natürlich, gut, das Ding stand nebenan, ist bei Kabel aber wurscht. Also beim DOCSIS-Standard, da ist die Entfernung vollkommen egal oder fast vollkommen egal. Und die Limitierung erfolgte auch nur dadurch, dass das Modem, was eingesetzt wurde, hinten über 2 Ethernet-Gigabit-Stecker angebunden war. Und zweimal Ethernet-Gigabit ist 2 Gigabit. Rein theoretisch hätte das Ding mehr Stecker hinten gehabt, hätten die noch mehr rausziehen können. Der Techniker sagte mir, man könnte wohl so 4 Gigabit rausziehen.
Okay, aber du hast gesagt, eine Überraschung gab es dann irgendwie doch. Was war denn das und was können sich da die Kunden von erhoffen?
Na, mich persönlich hat überrascht, dass die Mnet in München angekündigt hat, G.fast einzusetzen. Das kam so ein bisschen aus heiterem Himmel. Man hat aus der Branche die letzten Jahre eigentlich immer die Befürchtung gehabt, dass die Telekom mit G.fast anfängt. Jetzt macht es auf einmal die Mnet und auch Net Cologne hat gestern zum Ende der Messe auf dem Podium noch angekündigt, auch G.fast einsetzen zu wollen. So, was ist G.fast? G.fast ist ein Standard, ist jetzt technisch komplett falsch, aber um es euch verständlicher zu machen, ist ein Standard wie VDSL. Also es ist einfach eine Breitband-Datenratenschleuder. Und für diese Datenschleuder brauchst du ein Glasfaserkabel, was bis ins Haus reingeht. Also zumindest bei Mnet und Net Cologne. Sprich, betreffen wird das erstmal nur die Kunden, die schon Glasfaser in ihrem Wohnhaus haben, was bis in den Keller geht. Da war es bei der Mnet bisher so in dem Gebiet, was sie schon ausgebaut haben und auch bei Net Cologne, dass sie, wenn sie das Glasfaser im Haus haben, nicht unbedingt das Glasfaser weitergelegt haben bis in deine Wohnung, weil du halt im Bestand unglaublich aufwendig und mit viel Baulärm und Dreck die Kupferkabel gegen Glasfaser austauschen musst. Deswegen wird da in der Regel Fiber to the Building gemacht, also bis zum Keller. Und dann geht's auf Kupfer weiter. Und da wurde bisher in aller Regel VDSL eingesetzt. Das kannst du auf dieser kurzen Entfernung auch richtig hochfahren. Also kommst du auch auf 200-300 Mbit über VDSL, über den Standard. Wenn sie jetzt G.fast einsetzen, heißt das, dass sie mal eben auf dieser kurzen Strecke, die ja in der Regel nicht mehr als 50 Meter ist, wenn du im Wolkenkratzer wohnst, dass sie auf dieser Strecke theoretisch bis zu einem Gigabit anbieten können. Und das Gigabit in der Anbindung ist ja kein Problem, weil das Glasfaser schon da liegt. Es gibt aber andere Probleme, was das Ganze angeht. Das ist nämlich die regulatorische Seite. In dem Moment, wo du G.fast auf dem vollen Frequenzspektrum, was von 2 Megahertz bis hoch auf, keine Ahnung was, irgendwas 200 Megahertz oder sowas geht, einsetzt, kann von draußen, will sagen aus dem Straßenland, aus dem Multifunktionsgehäuse, kann die Telekom beispielsweise nicht mehr ohne weiteres VDSL anbieten. Und das wird noch sehr lustig, weil im Prinzip machen Mnet und Net Cologne jetzt das, was sie der Telekom vorwerfen. Wir bauen hier aus, wir bauen das bessere Netz. Ihr habt gefälligst die Vorleistung bei euch einzukaufen. Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben. Kauft oder verreckt.
Okay, wann rechnen denn die Betreiber jetzt damit, dass die Kunden das sozusagen erhalten könnten? Also du hast gesagt, es gibt regulatorische Bedenken. Wann sollen die denn aus dem Weg geräumt werden? Oder gibt es denn jetzt überhaupt ein realistisches Szenario, dass ich Ende 2017 oder so da vielleicht das schon haben könnte? Oder?
Ja, also bei 2017 bin ich ganz optimistisch, dass das so sein wird. Zu den regulatorischen Bedenken, ich weiß nicht, bin da noch ein bisschen unentschlossen und auch auf die Nachfragen, teilweise vertraulich, teilweise nicht vertraulich, die ich gestern so bei den Anbietern geführt habe. Es war war verschieden, was da an Antworten kam. Die einen sagten, ja, uns egal, wir machen das jetzt einfach mal. Die anderen sagten, ja, wir versuchen das schon regulatorisch zu regeln. Der technische Ausrüster sagte dann, ja, wir empfehlen ohnehin, dieses VDSL-Band, dieses VDSL-Spektrum auszusparen. Das kann man übrigens auch machen. Du kannst VDSL technisch weiter realisieren und G.fast parallel fahren. Hat dann aber den Nachteil, dass du nicht mehr dieses Gigabit aus der Leitung kriegst, sondern dadurch, dass dir dieses Frequenzspektrum vom VDSL fehlt, fehlen dir 300 Mbit Summenbandbreite. Übrigens, das Gigabit ist auch eine Summenbandbreite. Es ist nicht der Downstream. Man kann dann eine 600-400 Leitung oder sowas in der Richtung fahren. Also 600 down, 400 up. Das ist dann für den Kunden unter Umständen sogar individuell einstellbar auf G.fast. Wie es jetzt wirklich weitergeht, muss man abwarten. Mnet hat angekündigt, dass sie auf jeden Fall ihren zweiten Bauabschnitt in München für den Glasfaserausbau, den sie im, lass mich lügen, Februar, März, irgendwie sowas haben sie den, glaube ich, angekündigt, also außerhalb des mittleren Rings. Da werden sie G.fast einsetzen, das ist angekündigt. Dieser Ausbau dauert allerdings 5 Jahre für irgendwas 37.000 Häuser oder sowas in der Ecke, 200.000 Haushalte. Also bis zu 5 Jahre, die ersten werden es natürlich relativ schnell kriegen, die letzten beißen immer die Hunde. Net Cologne will es im Bestand einsetzen in Köln, alles was die da schon erschlossen haben, da weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, wie viele es sind. Und da wird man halt nach und nach unten im Keller die Übersetzergeräte, die es heute von Glasfaser auf Kupfer eben auf VDSL dann gibt, austauschen durch G.fast. Ein Zeithorizont hat man bei NetCologne, ich glaube, auch bewusst nicht genannt.
Okay, wechseln wir vielleicht mal von den, sag ich mal, eher kleineren Anbietern, die jetzt auch regionaler angesiedelt sind, ja zu Vodafone rüber. Die haben jetzt angekündigt, dass sie eben jetzt in den nächsten Wochen von 200 auf 400 Mbit gehen bei gewissen Haushalten, ja. Und dass das sozusagen jetzt neu angeboten wird, sozusagen diese sehr schnelle Internet. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt so ein richtiger Schritt in die richtige Richtung oder?
Da ist viel Marketing dabei. Also generell ist es heute so, dass auch mit diesen Gigabit-Bandbreiten, es geht momentan darum zu zeigen, wir können schnell, wir wollen diese Gigabit-Gesellschaft. Aber wenn wir mal ehrlich sind, zumindest ich habe zu Hause eine 100er-Leitung und wenn ich langfristig mal in meine Box reingucke, was hat die Box wirklich gebraucht? In der Spitze waren es vielleicht mal 60, 70, außer ich habe einen Speedtest morgens um 3 gemacht, wo ich dann wirklich auch mal die 100 rausbekomme. Im Prinzip braucht man es heute sehr selten, diese Spitzenbandbreiten. Aber es geht darum zu zeigen, dass man es kann. Und für die Kabler ist es relativ einfach, diese 400 Mbit, also von 200 auf 400 zu gehen. Entsprechend tun sie es jetzt auch. Ob der Kunde diese Bandbreite am Ende wirklich rausbekommt, ist natürlich die andere Geschichte. Weil Kabel, wissen wir beide, ist Shared Medium. Sprich, du teilst dir den ganzen Spaß bis zum nächsten oder bis zum Cluster, bis zum Fibernode mit deinen Nachbarn, nicht nur mit dem, der bei dir gegenüber wohnt, sondern im ganzen Wohnblock. Und wenn da jetzt, was weiß ich, am Sonntagabend jeder auf die Idee kommt, ich habe keinen Fernseher, sondern ich gucke die Europameisterschaft über Livestream ZDF in HD, dann wird das Netz ziemlich schnell, ziemlich voll und dann kann der Ball auch schon mal ins Netz holpern, weil es einfach nachbuffert. Das wird ja mit Sicherheit nicht so viel Spaß machen. Also da müssen die Netzbetreiber auch auf jeden Fall was tun und das tun sie auch, dass sie die Fibernodes am Ende splitten, dass die Anzahl der Kunden pro Fibernode kleiner ist. Damit rückt das Glasfaser wieder näher an den Kunden ran. Persönlich würde ich sagen, es passiert oft zu langsam, also sie lassen auch gerne mal was volllaufen. Aber um auf die 400 Mbit zurückzukommen, ja, wer es braucht, kann es mit Sicherheit buchen. Das ist natürlich auch wieder die Geschichte mit dem Geld. Wird mit Sicherheit mehr kosten als der 200er. Der 200er kostet schon mehr als der 100er. Am Ende muss man gucken, ob man es wirklich braucht. Was, glaube ich, interessanter sein kann, wenn man Interesse dran hat, ist der Upstream. Der ist natürlich da auch wieder einen Tacken höher als bisher.
Ja, ich fand das Bild schon mal sehr schön, was du gezeichnet hast mit dem Ball ins Netz rollen und so weiter oder so langsam reinrollen, je nachdem, wie schnell es buffert.
Oder ruckelig, dass jeder Torhüter auch noch eine Chance hat, den zu kriegen, weil er ja kurz anhält, der Ball.
Ja, genau. Aber kommen wir doch mal direkt zum Fußball zu sprechen. Bundesliga, ne? Da wurde jetzt ja gerade die Rechte so ein bisschen verteilt und es wurde öffentlich gemacht, wer jetzt die Rechte bekommt. Gab auch eine interessante Ankündigung, wie Amazon jetzt sozusagen in Zukunft da mitspielen wird in dem Geschehen. Vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick für unsere Leser und Hörer.
Fassen wir es zusammen. Die Rechte für die Live-Bundesliga-Übertragung geht kurz zusammengefasst an Überraschung Sky. Zumindest fast. Sky hat so ziemlich alle Pakete, die man kaufen kann, für die Live-Verwertungsrechte gekauft. Ein Paket haben sie nicht gekauft. Das war das Paket A, Freitag 20.30 Uhr, also das Erstligaspiel am Freitagabend. In dem Paket sind auch, lass mich lügen, 5 bis 10 Spiele pro Saison am Montag respektive Sonntag. Das ist immer so, hat die Nationalmannschaft gespielt, sind Europa League Spiele, blablub. Es ist, steht alles noch nicht fest, wann diese Spiele genau sind und wer da spielen wird. Dieses Paket, um es kurz zu machen, hat Eurosport gekauft. Also Eurosport hat das erste Mal, zumindest für Deutschland, live Bundesliga-Rechte, hatten sie bisher nie. Heißt natürlich, Sky hat sie nicht. Jetzt gibt es aber zumindest aktuell noch einen Vertrag zwischen Eurosport und Sky, dass ich als Sky-Kunde auch Eurosport 2, Eurosport HD, diese 360-Grad-Sender, die die haben, dass ich jetzt irgendwie irgendwelches Tennis in Frankreich, ist nicht ganz so mein Sport, konnte ich auch auf 10 Kanälen parallel gucken, auch über Sky. Wird, vermute ich, auch kommen bei der Bundesliga, dass ich das über Sky gucken kann, weil realistisch gesehen, wer bucht sich nur für das Freitagsabendspiel noch einen zweiten Pay-TV-Anbieter, stellt sich eine zweite Set-Top-Box dahin, die dann vielleicht nicht Sky Plus, sondern Eurosport Plus heißt oder sowas, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also der Weg für Eurosport muss eigentlich sein, das Ganze über andere Anbieter weiterhin zu vermarkten. Das wird dann auch vielleicht nicht nur Sky sein, sondern vielleicht kannst du Eurosport dann auch weiterhin über Vodafone und Unity Media und so weiter buchen, dass man zumindest für dieses eine Paket mehrere Anbieter hat, wo man das buchen kann. Und was am Ende mit den Livestreaming-Rechten für dieses Paket ist, ob Sky die sublizenziert kriegt oder sowas, muss man sehen. Aber Amazon, du hast recht, ist in der Tat auch dabei, aber ohne Bild. Man hatte Amazon eigentlich eher so ein bisschen auf dem Radar, dass Amazon sich so in diese Live-Berichterstattung vortastet für Live-Bildübertragung. Das ist nicht passiert, aber sie haben die Radiorechte gekauft. Also das, was wir aus der Vergangenheit noch kennen von 9011, was 9011 eigentlich mal geschaffen hat, alle Spiele live im Radio parallel, war dann jetzt Sport 1 FM, ist auch immer noch Sport 1 FM für die kommende Saison. Aber der Sender dürfte sich dann auch erledigt haben. Das wird nämlich bei Amazon Prime Music landen, was auch gleichzeitig wieder Nachteile mit sich bringt.
Ja, bist du jetzt da sehr baff, dass das jetzt irgendwie nicht in die TV-Rechte sozusagen in die Video-Streaming gegangen ist? Oder ist das jetzt vielleicht auch ein logischer Schritt, um sozusagen dieses Prime Music irgendwie auszuweiten und attraktiver zu machen?
Also so wie die Rechte ausgeschrieben waren von der DFL, wäre es ein hohes Risiko für Amazon gewesen, wirklich in die Live-Berichterstattung reinzugehen, weil es keine, oder nee, andersrum, weil es eine technologieneutrale Ausschreibung war. Sprich, sie konnten gar nicht nur die Internet-Streaming-Rechte kaufen, sondern sie hatten automatisch mitgekauft die Satellitenrechte, die Kabelrechte, alles, wo du die Liga live sehen kannst. Und sie wären verpflichtet gewesen, mindestens, ich glaube, es waren 3 von diesen 5 Distributionswegen oder Broadcastwegen auch zu bedienen. Das heißt, sie hätten gleichzeitig wieder einen Vertrag mit Sky beispielsweise schließen müssen. Hätte die Liga das Ganze anders gestaltet und hätte gesagt, wir schreiben aus ein Satelliten- und Kabelpaket, wir schreiben aus ein Streaming-Paket, dann hätte ich schon erwartet, dass Amazon da mitspielt. So ist es aber trotzdem überraschend, dass die jetzt auf die Radiorechte gegangen sind, weil auch da hat Amazon bisher nicht wirklich was gemacht, aber es scheint jetzt auch Trend zu sein, für diese ganzen Streaming-Anbieter eigenen Content dazu setzen. Ich sag nur Spotify und Böhmermann. Also das ist ja auch der erste Versuch von Spotify, da wirklich eigenen unique Content anzubieten und auch massiv zu verbieten, dass der woanders nochmal gezogen und veröffentlicht wird, obwohl er kostenlos ist bei Spotify.
Genau, und apropos Podcasts, nochmal um das ganze Thema ein bisschen abzurunden, zum Beispiel Audible ist jetzt ja auch gerade auf die Suche nach unique Podcastern, ja, also die bauen jetzt sozusagen auch ein eigenes Podcast-Portfolio aus mit exklusiven Inhalten, also man sieht schon, also diese ganzen Streaming-Dienste, da gibt es jetzt auch weitere Konkurrenz oder weitere Mitbewerber, abseits eben von Spotify und Amazon Prime Music, ne, also von daher kann man sich da auf einiges einstellen, aber ich glaube, du willst mal ein Schlusswort zur Bundesliga fällen.
Ja, auch. Und Audible wollte ich auch noch einen Satz zu sagen. Audible spielt ja auch hier beim Berliner WLAN, was ja, ich glaube, bis zu 2000 Hotspots die nächsten Jahre noch kriegen soll. Haben die sich ja ganz vorne mit reingeschoben, bieten da auch Podcasts über dieses WLAN-Hotspot-Netz an. Also da passiert eine ganze Menge auf diesen ganzen Streaming-Plattformen auf jeden Fall. Worauf ich noch kurz eingehen wollte, der Nachteil von Amazon und der Bundesliga. Du kennst es vielleicht bisher, wenn du mal im Stadion gewesen bist, ganz viele haben so einen Knopf im Ohr und hören dann über DAB+. Was passiert eigentlich auf den anderen Plätzen? Ich gehe davon aus, das wird es künftig nicht mehr geben. Das hat der Markus auch schon schön in einer News bei uns geschrieben. Welches Interesse hätte Amazon über DAB Plus das eigene Radiosignal und somit die Spiele live anzubieten? Das heißt, künftig wird es wieder so sein, dass man irgendwie händeringend versucht, über sein Handy und das Datenvolumen, was man hat, im Stadion die anderen Spiele zu hören. Die Stadien sind mittlerweile natürlich besser ausgerüstet, was die Mobilfunkversorgung angeht. Die Anbieter haben da, ich glaube, in allen Bundesliga-Stadien oder nahezu allen massiv was getan die letzten Jahre. Ich habe nur die Befürchtung, wenn jetzt so ein Drittel oder die Hälfte der Zuschauer da anfängt, Amazon Prime Music nebenbei zu hören, um zu gucken, wie steht's auf den Nachbarplätzen, könnte das doch wieder doch Engpässe geben. So weit sind wir dann, glaube ich, doch noch nicht. Und 5G dauert eben auch noch 3 Jahre, aber ich glaube, da sprechen wir ein anderes Mal nochmal drüber, über 5G.
Ja, alles klar. Thorsten, vielen lieben Dank. War ein guter Themenmix, denke ich mal, in der Folge enthalten. Feedback gerne schicken an podcast@teltarif.de ist unsere E-Mail-Adresse. teltarif.de/podcast ist die Übersichtsseite, wo ihr alle Episoden aufgelistet findet. Und ja, ich darf mich bedanken bei dir, Thorsten, fürs dabei sein.
Gerne doch.
Rezessionen gerne gesehen auf der iTunes-Seite und so gesehen bis zum nächsten Mal. Und Thorsten, mach doch das finale Schlusswort.
Ja, ich mache das finale Schlusswort und empfehle euch einfach nochmal, was die Anga und die Bundesliga angeht, Blick auf Teltarif, teltarif.de/newsticker. Da findet ihr eigentlich alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal ganz ausführlich über DOCSIS 3.1, über die Bundesliga, über G.Fast. Und ich habe auch vor, noch einen Ausblick zu schreiben, wie es mit G.Fast weitergeht. So, ich sag mal, Stichworte NG.Fast und so weiter. Also es wird alles noch sehr spannend, was da auf uns zukommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, und guten Start in die EM, würde ich mal sagen.
Und, was tippst du eigentlich? Wie spielen wir?
2-1.
Ich sag 2-0.
Okay, bis zum nächsten Mal. Alles klar, macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.